Ihr hört, Fortsetzung folgt. Der Podcast über Serien und so. Herzlich willkommen zu einem weiteren, dem zweiten Special von Fortsetzung folgt. Diesmal zum Thema Doctor Who. Wir haben uns wieder einen schönen Titel ausgedacht und zwar heißt die aktuelle Folge Mad Men with the Box. Mit dabei heute ein etwas ungewöhnliches Team, aber dafür zwei Experten. Zum einen der Fabian. Hallo Fabian.
Ja, hallo Daniel.
Und der Sven.
Ja, hallo zusammen.
Zwei Experten habe ich mir diesmal eingeladen, weil wir hatten ja schon mal in einer unserer Weihnachtsfolgen so kurz angeteasert zum Weihnachtsspecial, dass Anne-Marie und ich Doctor Who eigentlich gar nicht so schlecht fanden. Wir hatten dann so ein bisschen, wie die Fortsetzung folgt, das in der Regel halt so macht, einfach mal ein bisschen drauf losgesprochen. Das ist wo im Doctor Who-Universum, will ich mal so behaupten, stellenweise nicht ganz so gut angekommen. Man hat gesagt, wenn man nichts zu sagen hat, dann soll man die Klappe halten. Wir haben gelernt. Deswegen zwei Experten. Vielleicht ganz kurz für den Hörer, ihr könnt euch hier mal ganz kurz vorstellen. Fabian, du hast mir erzählt, man könnte dich schon aus anderen Podcasts kennen. Erzähl mal ganz kurz.
Ja genau, also das, wenn man quasi schon mal sich irgendwie mit Dr. Who auseinandergesetzt hat, dann landet man lustigerweise irgendwie immer in Deutschland beim Whocast. Das ist so der offizielle, also offiziell ist ja jetzt nicht, aber so ist so der deutsche Dr. Who Podcast. Und ja, da habe ich schon bei ein paar Folgen immer so mal reingehört. Also ja, reingehört kann man jetzt nicht sagen. Ich war da halt, genau.
Ja. Sven, hat man dich schon mal irgendwo zufällig in einem Podcast gehört oder ist das Neuland quasi?
Nee, das ist Premiere heute, bis Premiere. Jetzt noch nicht. Genau, ich bin mehr so der Zuhörer und Leser, aber gehört hat man mich noch nicht.
Irgendwann ist immer das erste Mal und wenn du Pech hast, dann ja, wirst du Feuer und Flamme und machst irgendeinen eigenen Podcast auf. Kommt manchmal so, war bei mir zumindest bei Lost so und dann kam der ganze Rattenschwanz und dann macht man das jetzt schon, ich weiß nicht, ein paar Jährchen jedenfalls. Man wird mit dem Podcast älter. Wir haben uns Doctor Who ausgesucht diesmal als Special, weil erstens, ich muss sagen, ich habe noch nicht allzu viel gesehen, aber ich finde die Serie trotzdem unheimlich faszinierend, liegt aber wahrscheinlich daran, dass das so dieses Zeitreisen-Element und in die Vergangenheit und in die Zukunft auch noch, ich weiß nicht, ihr zwei
ja,
Experten?
Natürlich.
Alles,
ja, natürlich.
Alles, also jede Richtung.
Vor und zurück, also das hat immer so einen gewissen Reiz. Und dann weiß ich natürlich, dass aus den, wollte ich sagen, Staaten, Shame on me, aus England eine Menge gute Serien kommen. Und ja, wir haben ja über IT-Crowd schon gesprochen, wir haben Black Books erwähnt, wir haben den Tipp, die In-Betweeners bekommen. Und jetzt mein kleiner Tipp so am Rande für alle die, die nachher was Neuem suchen, ist Friday Night Dinner mit der grandiosen Tamrin Greig, ich hoffe, ich spreche es richtig aus, und dem Simon Bird. Einfach mal reinschauen. Also wer die In-Betweeners mag, der sollte bei Friday Night Dinners mal reinschauen. Die ersten 6 Folgen für diese Staffel sind gelaufen. Also ihr habt da das volle Programm sozusagen.
Ist das Comedy?
Ist immer Comedy momentan, so die ich jetzt genannt habe. Aber auf einem, will ich mal sagen, britisch hohen Niveau. Also nicht ganz so platt stellenweise schon. Ne? So der rüde Umgangston. Aber ich habe jetzt, wie gesagt, Friday Night Dinner mehr oder weniger in einer Sitzung durchgeguckt und mich stellenweise wirklich so weggehauen. Kann ich nur empfehlen, war auch ein Tipp von einem unserer Hörer. Also immer mal her mit euren Tipps, die sind stellenweise gar nicht mal so schlecht.
Das haben die britischen Serien halt so an sich. Da kann man auch, das ist so ein bisschen der Vorteil, dass die meisten ziemlich kurze Staffeln haben. Da kann man wirklich an einem Tag mal so eine Staffel durchgucken.
Locker. Ich meine, ich habe 3 Tage gebraucht, weil ich 3-mal wieder eingeschlafen bin, aber das ist das altbekannte Problem von mir. Weil du gerade gesagt hast, britische Serien sind nur gute Sachen. Du hast den Podcast nicht zufällig über Pulse gehört. Das ist eine der schlechtesten Serien, die ich je gesehen habe.
Das sehe ich jetzt ein bisschen anders. Ich habe es irgendwann am Rande mitbekommen. Ich habe den Piloten damals gesehen. Da kommt noch hinzu, das ganze Ding ist halt von Paul Cornell geschrieben, der halt auch schon bei Doctor Who Bücher und Folgen geschrieben hat. Und also das hatte definitiv Potenzial.
Naja, also wie gesagt, wir haben es im Team wirklich alle 4 verrissen. Hast du mehr als den Piloten gesehen oder bloß den Piloten?
Es gab nur den Piloten. Das war so, die BBC hat dieses Ding, dass die auf BBC 3, also die haben ja mehrere kleinere Sender, also die haben halt BBC One, Two, Three, Four, ich glaube, dann gibt es noch CBBC, also alles mögliche. Und da haben sie halt dass sie im Jahr drei Piloten produzieren. Die senden sie dann in drei verschiedenen Wochen und dann können die Zuschauer halt hinterher bestimmen, welche dieser Serien halt dann in Serie geht, also wo mehr nach den Piloten gedreht wird. Und das war bei Pulse jetzt genauso. Und ja, da haben sie sich halt nicht für Pulse entschieden, sondern für irgendeine andere Serie. Also das spiegelt wahrscheinlich dann so eure Sicht darauf wieder.
Siehst du, lerne ich noch was dazu. Das war mir jetzt irgendwie vollkommen abhanden gekommen, die Information. Ja. Weißt du zufällig noch, was für andere Serien da in dieser Zeit gespielt wurden? Also aus dem Kopf zufällig? Wenn nicht, ist auch kein Problem.
Nee, weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Das Einzige, was ich jetzt vielleicht sagen kann, ist Being Human. Also das britische Original ist halt damals aus so einer K.O.-Runde quasi erfolgreich hervorgegangen.
Das ist echt interessant. Also da werde ich nochmal nachhaken und dann wahrscheinlich in einem der nächsten regulären Fortsetzungsfolg-Podcasts das nochmal mit aufgreifen.
Ja.
Dann hatte ich ja kleine Anfrage gemacht. Ihr solltet uns ein paar Audiokommentare einschicken. Hat auch von den Tausenden von Hörern einer gemacht. Und zwar der Raphael. Diesen spiele ich mal kurz ein.
Hallo, hier ist Raphael vom Deutschen Doktor Podcast. Und wenn schon jemand ein Special über meine Lieblingsserie macht, möchte ich doch die Chance nutzen, an dieser Stelle allen Hörern Doctor Who wärmstens ans Herz zu legen. Es ist, glaube ich, eine Serie, die man sich durchaus auch antun kann, wenn man nichts mit Science Fiction oder dergleichen am Hut hat. Und vor allem bietet die Serie durch ihre lange Laufzeit unendlich viele Ansatzpunkte, an denen man ansetzen kann, um mal zu gucken. Also wenn es beim ersten Mal nicht direkt klappt, vielleicht nochmal einem anderen Doktor, einem anderen Produzenten oder einfach einer anderen Folge nochmal eine Chance geben. Ich denke, man braucht unter Umständen ein bisschen, um reinzukommen, wenn man mit britischen Serien nicht so viel anfangen kann. Wenn man aber einmal drin ist, möchte man eigentlich gar nicht mehr raus. Ist ein bisschen wie beim Sex. Dann wünsche ich euch auch weiterhin viel Spaß mit diesem Podcast und möchte nochmal sagen, dass es mich ganz besonders freut, dass Fabian hier Gastsprecher ist, der auch schon des Öfteren im WhoCast zu hören war. Bis denn.
Raphael, vielen Dank. Ich hatte in der Vorbesprechung zu Fabian schon lustigerweise gesagt, mir war nicht ganz klar, dass du den Doctor Who Podcast machst, initiiert hast, der Meister quasi dahinter bist. Mir kam nur deine Stimme bekannt vor, lustigerweise. Und die Auflösung kam zwar am Anfang relativ schnell schon und vielen Dank jedenfalls dafür. Seht ihr das auch so, dass Doctor Who eigentlich so ein breit gefächertes Universum ist, wo man sich wirklich mal einfach irgendwas herauspicken kann und dann einfach mal probieren sollte und dann so nach vorne und nach hinten zu springen? Oder sollte man schon irgendwie stilecht bleiben in einer Season oder in einer bestimmten, weiß ich nicht, ist das pro Season immer eine Geschichte, um die sich alles dreht? Nein. Oder sind das einzelne kleine Unterteilungen?
Das kommt jetzt halt drauf an, wie man es macht. Also im Endeffekt hat Raphael mit seinem Ding recht. Im Endeffekt kannst du einfach irgendwie einsteigen und du findest dich irgendwie zurecht. Es kann natürlich dann sein, dass du ausgerechnet eine Folge erwischst, die totaler Mist ist. Die gibt es einfach. In einer Seriengeschichte, die 1963 angefangen ist, kann es immer mal einen Schlag nach hinten quasi geben. So richtige staffelübergreifende Handlungsbögen gibt es selten. Also wir haben, wenn man jetzt wirklich es ganz ernst nimmt, haben wir das jetzt zum ersten Mal in der letzten Staffel, die 2010 lief, gehabt. Vorher hatte man ja immer so Wortandeutungen, das war so 2005 bis 2009 glaube ich. Und in der alten Serie war es ungefähr so, es gab zwar eine Staffel, aber das waren einfach nur, da man wusste ungefähr, was für Geschichten man in dieser Staffel produziert und dann hat man das Staffel genannt. Also es war wirklich nicht wirklich, dass da ein großer roter Faden durchgesponnen war.
Also der rote Faden kommt erst quasi mit den neueren so, dass man so ein bisschen die Leute beisammen hält, vermute ich einfach mal.
Das kann man jetzt so sagen. Das Ding ist halt, die Serie hat halt schon eine lange Geschichte. Und dadurch gibt es halt die Möglichkeit, dass nicht nur es schon Dutzende Schauspieler gab, die diese Doktorfigur spielen konnten. Da gehen wir vielleicht später nochmal genau darauf ein, wie das möglich ist. Mhm. Aber es gibt halt auch viele Leute, die halt autorenmäßig halt der Serie ihren eigenen Stempel aufdrücken konnten. Genau so. Und jetzt damals hatte man nicht unbedingt die große Lust daran, dass man irgendwie einen großen Handlungsbogen reinbringt, sondern man wollte einfach nur verschiedene Geschichten erzählen. Und natürlich mit der ganzen Entwicklung von Handlungsbögen, die in Amerika passiert sind, ist das natürlich auch so ein bisschen dann nach England gewandert. Und als die Serie dann 2005 nach der längeren Pause von, ich rechne gerade, 16 Jahren, dann wiederkam, hat man das so versucht, so ein bisschen reinzubringen. Also der damalige Hauptschreiber Russell T. Davis hat das dann so gemacht. Er hat durch eine ganze Staffel hat er dann so ein Wort reingebracht, was dann irgendwo immer im Hintergrund auftauchte und dann irgendwie für das Finale wichtig war.
Jetzt immer das gleiche Wort oder?
Ja, das war in der ersten Staffel.
Also eine Art Keyword.
So ungefähr tauchte dann im Hintergrund Bad Wolf auf. Also es war irgendwo hingeschrieben oder irgendwer hat es gesagt oder sonst wie. In der zweiten Staffel war das dann das Wort Torchwood. In der dritten Staffel tauchten dann im Hintergrund irgendwo Plakate von einem Mr. Saxon auf. Das war dann quasi der Endfeind am Ende der Staffel. Also der war schon quasi immer so ein bisschen Foreshadowing nennt man das ja manchmal. In der vierten Staffel war es so, dass irgendwo was erwähnt wurde, was dann für das Ende der Staffel wichtig war. Und das war so das. Und jetzt in dieser Staffel, die letztes Jahr lief, hatte man dann quasi einen richtigen roten Faden, dass halt gewisse Elemente in der ersten Episode etabliert wurden. Und die sind halt durch die ganze Staffel irgendwie bedient worden. Also man hatte so einen Riss in der Zeit, der wirklich immer wieder thematisiert wurde. Entweder wurde er gezeigt oder es wurde halt irgendwas erwähnt, was man auf diesen Riss hätte zurückführen können. Und es war dann...
Ist das eigentlich dann ein Doctor Who-Universum, das in sich schlüssig ist, also wo alles ineinander passt, oder sind das auch Erzählstränge, die voneinander losgelöst sind, also die nicht in Einklang zu bringen sind irgendwie? Weißt du, was ich meine oder worauf ich hinaus will?
Du weißt, also du meinst, ob alles quasi Kanon ist?
Ja, also ob du quasi durch die Zeit springst und alles irgendwie im Kontext, also ineinander irgendwie stimmig ist. Also wenn die zweimal, keine Ahnung, ins Jahr 45 reisen, dass der eine Doktor den anderen Doktor theoretisch trifft oder irgend sowas. Nee, geht
das
ja nicht.
Das gab's schon, ja.
Ja, gab's schon.
Das gab's schon, ja. Also das ist auch wieder dann unter den verschiedenen Produzenten, Schreibern auch mal anders gehandhabt worden. Also im Endeffekt wird immer gesagt, wenn sich der Doktor mit einem seiner zukünftigen oder vergangenen Ichs trifft, dann kann das eigentlich nicht sein. Dann ist irgendwas verkehrt. Da gab es jetzt auch, jetzt lass mich keine falsche Zahl sagen, ich glaube, das war 2008, gab es da kurze siebenminütige Folge, wo dann halt der 10. Doktor, damals David Tennant, dann auf den 5. Doktor, gespielt von Peter Davison, getroffen ist. Und das war halt quasi, musste dann verhindert werden, weil sonst das ganze Universum implodieren würde. So, und dann gab es aber auch in den 80er Jahren eine Folge, wo der 6. den 2. Doktor getroffen hat. Und da war es einfach so, dass beide halt irgendwie zum gleichen Zeit am gleichen Ort waren. Also es ist halt je nachdem, wie ein Schreiber das angeht. Aber im Endeffekt gibt es so die Regel, die dürfen sich nicht so treffen, weil sonst könnte es mit dem Universum etwas nicht stimmen.
Aber sind das dann schon die Schauspieler? Also ich meine, gut, jetzt in den neueren Staffeln sozusagen ab 96 ist es ja problemlos machbar, dieser tatsächlich vorhandenen Doktoren, sagen wir mal, auch wieder zusammenzubringen. Aber sieht man dann wirklich, sagen wir mal, keine Ahnung, aus der ersten Staffel mit der dritten Staffel irgendwie die Doktoren in den Staffeln, wo du jetzt sagtest, wo das vorkommt? Also sind das wirklich die aktuellen Schauspieler oder sieht man dann bloß, keine Ahnung, von dem aktuellen zwar das Gesicht, von dem anderen bloß den Rücken irgendwie und man sagt jetzt, okay, nein, das wäre der alte gewesen?
Also es gab bisher nur einmal den Fall, dass man einen Doktor quasi nochmal neu gecastet hat. Das gab, in den 80er Jahren gab es diese Folge The Five Doctors, wo dann halt alle 5 Doktoren aufeinander getroffen sind. Aber im Endeffekt waren es nur 3, weil sie den ersten, William Hartnell, mussten sie quasi dann neu casten, weil William Hartnell zu dem Zeitpunkt halt schon nicht gelebt hat. Und Tom Baker hatte abgelehnt, mit dabei zu sein. Da hat man halt Archivmaterial von einer Folge, die nie gesendet wurde, halt reingeschnitten. Mhm. Aber ansonsten, wenn es halt heißt, der Doktor trifft auf den Doktor, dann ist das auch wirklich so, dass sich diese Schauspieler dann da irgendwie zusammentreffen.
Man muss vielleicht auch sagen, dass die Doktoren, die bis jetzt immer den Doktor gespielt haben, der Serie bis heute eigentlich auch immer weitestgehend treu geblieben sind. Also ich sag mal so, die alten Doktoren, die in der Klassik-Serie mitgespielt haben, die sind ja heute zum Teil noch stark aktiv an der Serie beteiligt. Nicht unbedingt bei der Fernsehserie, sondern beziehungsweise so ein bisschen an den Randmedien, so an den Hörspielen, die produziert werden. Da findet man die alten Schauspieler der alten Doktoren also auch heute immer noch wieder.
Meine Meinung ist ja begrenzt auf uralte Folgen, wie gesagt, wo ich immer noch der Meinung bin, die habe ich irgendwann auf dem ARD mal gesehen. Das ist schon mindestens 10 bis 15 Jahre her.
Nee, dann war es RTL oder Vox.
Es könnte sein. Also ich bin immer noch fest der Meinung, dass das mal ARD war, aber egal.
Nee, es war RTL, weil jetzt hier eine Bekannte, die ich halt auch über den Lukas kennengelernt habe, die Annika, die arbeitet nämlich bei Vox und die hat letztens, glaube ich, auch schon 3 Monate oder so her, hat sie dann mit ansehen müssen, wie sie die Kopien von damals vernichten mussten, weil die Rechte halt abgelaufen waren. Und das war wirklich dann, hat dann wirklich Fotos gepostet, wo dann so ein Wägelchen stand, wo dann diese Kopien von diesen sechster oder siebter Doktor-Stories, die dann halt auf Vox oder ich weiß nicht, ob das auch RTL Plus damals noch war, aber sowas um den Dreh rum. Also einer der beiden Sender war es auf jeden Fall. Es waren halt Fotos, wo dann diese Folgen drauf waren. Und ich habe halt gesagt, rette sie. Und sie, nein, darf sie nicht. Und die wurden halt einfach dann vernichtet.
Da habe ich mal gleich eine Frage. Ist vielleicht noch ein bisschen früh dafür, aber es gibt ja unheimlich viele Doktoren. So, wie gesagt, ich habe bloß über die Wikipedia geschaut und nochmal so ein bisschen quer gelesen. Die Serie gibt es schon eine ganze Weile, aber wie kommt es dazu, dass ein neuer Doktor eingeführt wird? Wollen die Schauspieler dann nicht mehr weiterspielen, diesen Doktor? Oder sagt man, es kommt irgendwie ins Sendekonzept, da muss jetzt ein neuer her? Also es gibt ja dann auch so immer diese einen Fans, die mögen diesen einen Doktor ganz speziell und den nächsten schon überhaupt nicht mehr. Aber wie wird das für den Zuschauer erklärt, dass es da in, keine Ahnung, in 6 Jahren oder so 10 verschiedene Doktoren gibt? Jetzt mal übertrieben.
Ja, in der Regel, also der Grund für die sogenannten Regenerationen in der Serie, ich sag mal, ich glaube, soweit ich es weiß, meistens ist es schon so, dass es dann so war, dass Verträge ausgelaufen sind, dass die Schauspieler dann nicht mehr weiterspielen wollten. Bei den ersten Doktoren war es dann schon eher so, weil es dann noch ältere Herren waren, die den Doktor gespielt haben, dass die dann halt aus gesundheitlichen Gründen dann aufgehört haben und dass man sich dann halt aus diesem Grund halt überhaupt dieses Phänomen der Regeneration überhaupt überlegen musste. Also ich sag mal, der erste Dr. William Hartnell hat schon zu seiner Endzeit von Dr. Who hat er schon ein betagtes Alter gehabt und war nicht mehr der Fitteste und man musste sich halt Gedanken machen, wie geht's dann weiter, wenn Hartnell aussteigt, und so kam man halt auf die Idee, diesen Trick zu entwickeln, dass der Doktor halt regenerieren kann und dass man so halt einen neuen Schauspieler für die Rolle des Doktors nehmen kann.
Wird das integriert? Also wird das dem Zuschauer irgendwie erklärt? Wird dann quasi ein neuer gecastet Nachfolger oder ist es dann einfach Stopp, die Folge ist zu Ende und in der nächsten Folge ist ein neuer da? Also wie wird das dem Zuschauer vermittelt, dass dann ein neuer da ist?
Also es wird komplett dann gesagt, das ist halt das Tolle, man muss sich das so vorstellen, dieser Doktor ist ja dann wird dann ziemlich früh als Alien, als ein Time Lord vom Planeten Gallifrey etabliert. Und dann hat man sich halt irgendwann gesagt, okay, William Hartnell ist gesundheitlich so am Ende, wir wollen die Serie aber weiterführen, die ist für uns irgendwie erfolgreich. So, und jetzt versuchen wir dann irgendwie einen neuen Schauspieler reinzubringen. Das war dann damals halt Patrick Troughton. Und dann hat man halt gesagt, diese letzte Folge ist das dann quasi so, dass dieser erste Doktor stirbt. Und dann wird halt gesagt, dass diese Rasse, diese Time Lords, halt die Fähigkeit haben, dass sie dann einen sterbenden Körper erneuern können. Und dann sieht man halt, wie dieser dann quasi verstorbene William Hartnell sich in diesen neuen Patrick Troughton dann umwandelt. Und damit ist er quasi ein neugeborener Mann. Das heißt, dann hat jeder Schauspieler dann auch die Möglichkeit, den Doktor hat dann zwar dieselben Erinnerungen wie vorher, aber kann halt so den Charakter für sich so ein bisschen anpassen, dass er halt so einen neuen Touch gibt. Also ich glaube, die meisten der aktuellen Darsteller haben das dann gesagt. Es ist so ein bisschen wie Hamlet. Jeder Schauspieler kann den Doktor dann so spielen, wie er es will, so wie auch viele Schauspieler ihren Hamlet so spielen, wie sie wollen.
Interessanterweise, oder was ich sehr interessant finde, ist, ich weiß gar nicht, das Phänomen in Deutschland ist schon begrenzt, oder? Doctor Who ist in Deutschland nicht so ein Thema wie in England, glaube ich. Da müssen wir eigentlich nicht drüber diskutieren, das ist einfach mal so.
Ist es so, ja.
Ich denke mal, weitestgehend noch unbekannt. Also was heißt unbekannt, aber nicht wirklich nicht sehr erfolgreich. Es lief ja mal eine Zeit lang auf ProSieben, die ersten beiden Staffeln von Doctor Who, aber ich sag mal, das Ganze lief auch eher unter dem Radar, hatte recht schlechte Einschaltquoten. Es lief jetzt eine Zeit lang auf Sci-Fi, auf dem Pay-TV-Channel, aber auch da mit recht schlechten Quoten. Und ja, in Deutschland ist es noch relativ unbekannt, sage ich mal.
Auf Sci-Fi ist es da im Original oder ist es dann auch schon immer eingedeutscht?
Nee, war schon eingedeutscht. Also es waren halt genau die Folgen, die vorher auf ProSieben liefen dann hinterher auf Sci-Fi.
Ach so.
Also es ist in Deutschland wirklich sehr unbekannt. Die Leute, die halt wissen, dass es die Serie gibt, die sind auch nicht darauf angewiesen, das halt im Fernsehen bei ProSieben oder sonst wie zu gucken, sondern die haben halt ihre eigene Möglichkeiten. Die warten dann darauf, dass die DVD rauskommt oder sonst wie. Man kann ja selbst mit der Satellitenschüssel, wenn man die in Richtung England richtet, kann man das ja sogar empfangen hier. Also im Endeffekt, es findet halt in Deutschland in der Öffentlichkeit halt einfach nur nicht statt. Also ich habe es jetzt auch gemerkt, ich habe irgendwann angefangen, bei YouTube so einen Doctor Who Dienstag zu gründen. Das heißt also, ich mache jeden Dienstag ein Video, wo ich irgendwie was zu Doctor Who sage. Und ich habe jetzt darauf halt viele Leute doch bekommen, die irgendwie gesagt haben, okay, ich kannte es nicht. Aber so mit dem Enthusiasmus, wie du darüber redest, ich gucke es mir einfach mal an. Und die meisten haben dann auf einmal konnten nicht mehr aufhören, das zu gucken. Weil ist einfach
also das, total das Phänomen habe ich also auch erlebt, wenn ich so im Bekanntenkreis mal Dr. Who rumgezeigt habe, Freunden gezeigt, also, meistens ist dann der Funke sofort übergesprungen und dann war dann schon das Verlangen nach mehr da. Ja. Also man kann die Leute, glaube ich, relativ gut dafür begeistern für die Serie.
Mir ist es halt nur aufgefallen, dass, andersrum, als Vorspiel vielleicht am 23. April 2011 geht halt auch die neue sechste aktuelle Staffel los in England.
Und Amerika auch.
Und in Amerika. Zeitgleich. Ja. Aber das Gleiche, ne?
Also ja, die klar. Senden
da das auch. Und ja. Ich war halt überrascht durch die breiten Schichten, also so mehr oder weniger über Twitter und ein paar Freunde, wie man sich in England schon darauf freut, auf diese Show. Also das geht schon, ist schon seit Wochen irgendwie ein Thema oder sowas. Ist quasi so wie so ein Countdown. Also das ist dann Institution in irgendeiner Form, was ich aus Deutschland überhaupt nicht so kenne. Und das war so ein bisschen für mich eine kleine Überraschung. Sven, wie bist du eigentlich zu Doctor Who gekommen dann? Also wo hat bei dir so quasi der Funke eingeschlagen oder ist der übergesprungen?
Ja, also ich bin auch erst durch die neuen Folgen dazugekommen, über die Christopher Eccleston-Folgen, also quasi mit dem neunten Doktor. Ich weiß gar nicht genau, wie genau. Also ich habe früher mal so schwache Erinnerungen an die Klassikfolgen gehabt. Ich habe mal ab und zu reingeguckt, aber habe mich nie wirklich mit Doctor Who befasst. Und dann habe ich das so mitgekriegt, dass das in England wohl eine ganz große Nummer ist, Doctor Who. Habe dann irgendwann mal reingeguckt und angefangen zu gucken. Da gab es dann mittlerweile auch schon die ersten beiden Staffeln waren vorhanden und ja, ab da hat es mich gepackt und ich konnte nicht mehr aufhören und ja, seitdem lässt mich das Doctor Who-Universum nicht mehr los. Also es gibt ja auch wirklich unendlich viel da mittlerweile zu entdecken. Es gibt viel, viel nachzuholen, viele Jahre, viele Folgen und ja, es macht einfach Spaß, sich da durchzuarbeiten durch dieses ganze Universum.
Ich habe gerade mal nebenbei geguckt, also die ersten 5 Staffeln bekommt man auf Amazon wieder mal schön zu kaufen. Die Staffel 1 bis 4 sogar in einer schönen Collectors Box, kostet dann aber auch 70 Euro.
Ja, das ist das Problem. Die BBC gibt diese DVDs nicht gerade günstig raus. Also da muss man schon ein bisschen tief in die Tasche greifen. Das sind dann auch jetzt so einfach die normalen Boxen, 13 Euro, 13 Folgen. Das habe ich jetzt für die 5. Staffel gezahlt. Ich glaube, das waren auch schon 60 Euro. Also das ist schon, die nutzen das schon so ein bisschen aus, dass halt doch viele Leute die haben wollen.
Und ich sehe gerade selbst die etwas älteren, also normalerweise, mein Tipp ist ja immer, weißt du, kauf sie nicht sofort, warte ein Jahr oder ein halbes, meistens ergibt sich das. Und ich sehe gerade hier, also ein Preisverfall bei Doctor Who ist nicht gegeben, was eigentlich ein starker Indikator dafür ist, dass die Serie doch qualitativ sehr hochwertig ist und ihren Abnehmer findet sozusagen. Ne? Nichts gegen IT-Crowd, aber die habe ich dann halt doch schon für die ersten 3 Staffeln für, ich glaube, 20 Euro damals irgendwo mir gekauft. Das wird mit Doctor Who dann wahrscheinlich ein bisschen schwerer. Vielleicht kriegt er es irgendwo noch gebraucht.
Die kompletten Staffeln sind wirklich sehr teuer. Wenn man jedoch nur mal reingucken will, denke ich, da gibt es noch die Möglichkeit der Vanilla DVDs. Ich weiß nicht, ob die immer noch aufgelegt werden.
Das weiß ich jetzt ehrlich gesagt auch nicht. Also ich glaube jetzt gerade bei der 6. Staffel nicht, aber bei der 5. habe ich mir auf jeden Fall noch die ersten 3 die Blu-ray geholt, weil ich einfach da mal das auf Blu-ray dann auch genießen wollte.
Da sind dann immer 3 Folgen zusammengefasst auf einer DVD und ich sag mal, wenn man nur mal kurz reingucken will, sich mal angucken will, was das für eine Serie ist, ich denke mal, da lohnt sich das eventuell, um mal so einen kurzen Einblick zu kriegen. Die sind recht günstig, die kann man recht günstig erhalten.
Und jetzt nochmal für den, der das nicht weiß, wie mich zum Beispiel, Vanilla Edition oder wie hieß das nochmal?
Ich meine, die heißen Vanilla DVDs
oder Blu-rays. Ja, das sind halt, ist ja halt keine ganze Staffel, sondern sind halt immer so, dass die in kurzen Abständen, wenn 3 Folgen gelaufen sind, haben sie halt dann 3 Folgen auf DVD rausgebracht. Ich weiß auch nicht genau, wie der Ausdruck Vanilla gekommen ist. Aber ich glaube, wenn du es jetzt empfehlen willst, ich glaube, die deutschen DVDs von der ersten und zweiten Staffel, die dann sowohl deutsche Tonspur als auch englische Tonspur haben, die müssten eigentlich recht günstig sein.
Ich gucke nebenbei, Spaß, aber nochmal, jetzt ihr als Hardcore-Fans, Englisch oder Deutsch?
Englisch.
Ja, definitiv Englisch.
Englisch.
Ich meine, die deutsche Synchronisation ist zwar nicht schlecht, wenn man das mal nicht englischsprachigen Freunden zeigen will, das ist sicher sehr empfehlenswert, aber natürlich, wenn man die Wahl hat, definitiv Englisch.
Ja, also ich habe jetzt zufällig am Montag einen Film gesehen im Kino, wo Matt Smith, der aktuelle Doktor, mitspielt und den gibt es halt irgendwie nicht, ist so ein komischer Programm-Kinofilm. Und den musste ich dann halt synchronisiert angucken. Und es war einfach so ein komisches Erlebnis, Matt Smith da zu sehen mit einer deutschen Stimme, die so überhaupt nicht passte. Und es ist britischer Humor, der dann sich da reinfädelt. Und man muss es einfach im Original sehen, weil es gehört da echt zu. Und man sagt ja auch immer so, alles klingt besser mit einem britischen Akzent. Und das passt da zu der Serie einfach wirklich wunderbar. Fast aufs Auge quasi.
Was mir ja immer aufgeht oder wo ich sage, was mich dann auch stört bei diesen Synchronisationen ist, aber da bin ich vielleicht sehr eigen, dass dann das Lippentiming nicht stimmt oder so bestimmte Wortwitze einfach nicht rüberkommen. Deswegen bin ich ein großer Verfechter, mir das in Englisch anzuschauen. Auch wenn man, okay, vielleicht nicht 100% alles versteht oder man gegebenenfalls auch Sachen noch zweimal guckt oder sowas, ist es um Längen besser, da irgendwie sich das Original anzuschauen und anzutun, in Anführungszeichen, als da diese synchronisierte. Und ne, für die jüngeren Hörer sozusagen, man lernt eine ganze Menge an Englisch und sei es auch nur unnützes irgendwelches Fachwissen.
Und vor allem britisch-englisch, kein amerikanisches Englisch.
Ja, aber trotzdem, also es ist sehr sympathisch man muss diesen englischen Akzent irgendwie mögen, glaube ich mal. Ne?
Aber man hört sich da wirklich extrem rein und ich glaube, also sobald man sich auch mal so ein bisschen in der ganzen Landschaft dann umgesehen hat, entdeckt man wieder so viele neue Sachen, die man dann auch genießen kann und man soll es auf jeden Fall machen. Also ich kann jetzt nur von mir sprechen, ich habe irgendwann angefangen, ich hatte das Glück, als ich dann hier nach München gezogen bin, dass es hier ein Kino gibt, was wirklich alle Filme im Originalton zeigt und ich kann eigentlich gar nicht mehr ins Kino gehen und mir einen Film synchronisiert angucken, weil da renne ich fast schon schreiend raus. Also ich muss halt alles inzwischen wirklich im Original gucken.
Kann ich gut nachvollziehen, geht mir ähnlich. Und ich muss sagen, und das Schönste eigentlich ist, wenn ihr irgendeine Affinität zu englischen Serien habt und ihr seid dann irgendwann mal zu Besuch in London oder in einer anderen größeren Stadt, guckt euch mal die Theater an.
Ja.
Es kann gut vorkommen, dass ihr halt dann euren Lieblingscharakter irgendwo auf der Bühne seht und dann könnt ihr halt für, weiß ich nicht, 10, 15 Pfund irgendwo euch in ein Theaterstück reinsetzen und einfach mal den in live in Aktion sehen. Das ist so viel wert, das macht so viel Spaß.
Ja, habe ich erst letztens.
Wen hast du gesehen? Also ich hatte ja mittlerweile vor 2 Jahren von IT Crowd diesen Chris O'Dowd, heißt er, glaube ich.
Ja, genau.
Gesehen in dem Stück in London. Ich hätte mich schon fast so, ne, man sagt es nicht, bepisst irgendwie, als der so reinkam. Das war doch schon ein bisschen ein ernsteres Stück oder so. Aber er ist halt er, ne? Und du siehst immer ihn als Figur Roy in IT Crowd irgendwie. Und es ist grandios, also das ist immer ein Highlight. Wen hast du jetzt gesehen? Das habe ich dich unterbrochen.
Also ich war jetzt nicht direkt in London, aber das National Theatre in London hat ja dieses Programm, dass die halt Stücke, die sie gerade aufführen, dann auch in die Welt via Satellit streamen. Und da habe ich dann jetzt, ich glaube, es ist auch schon wieder fast einen Monat her, habe ich Frankenstein gesehen. Also es lief dann halt hier im Kino, live gestreamt aus dem National Theatre. Und das war halt Regie Danny Boyle, kennt man ja vielleicht. Mhm. Und dann hat er mitgespielt Johnny Lee Miller, kennt man ja auch unter anderem aus Trainspotting oder jetzt der letzten Dexter-Staffel. Und dann Gegenpart war dann Dominic Cumberbatch. Und der spielt ja jetzt seit letztem Jahr den Sherlock in dieser Neuauflage der Sherlock-Holmes-Serie quasi.
Die wir auch schon mal besprochen haben und wärmstens empfohlen haben, weil das ist auch eine von denen, die wirklich richtig gut gemacht sind und richtig Spaß machen.
Ja, geschrieben von Stephen Moffat, der jetzt auch aktueller Doctor Who-Schreiber ist.
Das heißt einiges Gutes, hoffe ich mal, oder?
Ja, sehr gut, sehr, 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 sehr.
Man erkennt die Handschrift wieder auf jeden Fall.
Ja, es gibt, Stephen Moffat ist auch bei Twitter, hat so ein schönes Profilbild, wo er dann im rechten Arm hat er Dominic Cumberbatch in der Sherlock-Uniform. Und im anderen hat er dann Matt Smith in der Doktoruniform. Das ist ein so geniales Bild, wie er da mit diesen beiden so besonderen Figuren steht. Das ist echt herrlich.
Du kannst mir nachher den Link mal schicken, dann werden wir das in den Shownotes verlinken und dann könnt ihr euch das mal anschauen. Fabian, dich habe ich noch gar nicht gefragt. Wie bist du eigentlich zu Doctor Who gekommen?
Ja, das ist eine ganz komplizierte Geschichte, glaube ich.
Versuch sie einfach zu machen.
Ich versuch's. Okay, ich habe irgendwann Coupling gesehen, kennt man vielleicht auch noch.
Vom Namen her, aber ich habe es nie gesehen, glaube ich.
Muss man dann direkt dazu sagen, Coupling ist auch eine Serie, die von Stephen Moffat geschrieben wurde. Und gerade in der vierten Staffel kamen dann so viele Anspielungen auf Doctor Who. Und dann dachte ich so, okay, ich habe es irgendwann mal gehört, was Doctor Who ist, dass es das gibt, aber ich habe es nie gesehen. Ich habe es dann auch wieder irgendwie relativ schnell vergessen. Und dann kam hinzu, dass ich dann auch schon so Top Gear gesehen habe. Das ist diese extrem erfolgreiche britische Autoshow auf der BBC. Mhm. Und da war dann damals Christopher Eccleston zu Gast. Und der wurde halt angekündigt, ja, hier, jetzt kommt Doctor Who. Und dann haben sie über eine Folge gesprochen, wie sehr die Kinder des Moderators halt in Angst versetzt hätten und so. Und dann dachte ich, ja, okay, kann man ja sich mal irgendwie umschauen. Dann habe ich es aber auch irgendwie wieder vergessen. Und dann war das so im Laufe, als dann in England die dritte Staffel von Doctor Who anlief. Und dann bin ich wieder darauf aufmerksam geworden und habe einfach mal so in die erste Folge reingesehen und dachte so, ja, das hat was. Man muss eigentlich mal sich näher damit beschäftigen. Und dann habe ich so langsam die dritte Staffel geguckt, habe dann irgendwann die erste und zweite nachgeholt. Und dann war so der Punkt, wo ich dann auch auf den WhoCast aufmerksam geworden bin. Und ja, dann war direkt so Empfehlung, was könnte man denn von den alten Doktoren mal sehen? Und ab dem Moment war ich quasi gefangen.
Wenn du von alten Doktoren sprichst, heißt das immer quasi so 63 bis 89, also dann wirklich vor 96?
Sagen wir mal 63 bis 96, weil zwischen 96 und 2005 gab es dann ja auch wieder eine Pause. Also von den alten meine ich halt die ersten 8 Doktoren, also soll ich die Namen einfach mal nennen?
Du kannst es machen, ob der geneigte Hörer im Zweifelsfall zu schätzen weiß, weiß ich nicht, aber mach's mal. Haben wir mal ein Bild davon, wie viel es eigentlich gab?
Ja, also William Hartnell, dann
der. Du kannst ja auch mal ein, zwei Sätze dazu sagen, also wo du sagst, jetzt, das ist jetzt der Überdoktor für dich Doktor oder quasi. So, oder auch von den Schauspielern her, weil meistens ist es ja, so eine Serie lebt ja von denjenigen, die sie spielen, und da kannst du ja mal sagen, das ist dein Liebling. Und Sven, sprühe rein, wenn du deinen Lieblingsdoktor hörst, wenn du einen hast. Und ja, dann einfach kurz sagen, warum das so ist.
Okay, also wir haben William Hartnell, der Erste, der halt so Art Großvaterfigur schon war und dann auch irgendwie so ein bisschen, ja, sehr reserviert und so, aber zwischendurch auch irgendwie kommt da mal so ein bisschen was Lustiges raus, aber das war so der Prototyp, an dem man sich quasi dann sehr gut gewöhnen konnte. Und dem hat man auch dann abgekauft, dass er halt so von einem anderen Planeten kommt. Der zweite ist halt dann Patrick Troughton, und das war so ein bisschen, ja, so ein bisschen clownhafter. Der war kleiner, hat dann auch so eine Flöte gehabt, auf der er manchmal rumgespielt hat. Das hatte aber auch dann wieder so seine dunklen Momente, könnte man so sagen. Dann der dritte, gespielt von John Pertwee.
Einer ist meiner Lieblingsdoktoren.
Sehr gut eingesprungen. wird öfters so als so der Dandy-Doktor dargestellt oder auch so ein bisschen der James Bond unter den Doktoren, weil die Geschichten, in denen er mitgespielt hat, die waren dann sehr erdbasiert, dass er also dann nicht mehr so durch Raum und Zeit mit seiner TARDIS, das ist dieses Raumschiff, was von außen aussieht wie eine blaue britische Polizeibox, und von innen größer ist als alles, was man sich erträumen könnte.
Da sind wir ja auch gescholten worden, sozusagen, dass wir dieses Teil als Telefonzelle angesehen haben. Aber naja, wer es nicht besser weiß, und dafür ist dieser Podcast ja da, ne?
Dafür ist dieser da, genau. Man lernt quasi noch ein bisschen was, ne? Also es war so mit so der James Bond unter den Doktoren. So kann man ihn, glaube ich, am besten beschreiben, weil der konnte auch Karate und alles Mögliche. Und zum Teil wirklich immer sehr amüsant anzusehen, weil er doch irgendwie mit seinen grauen Haaren natürlich ein bisschen älter wirkte, aber doch irgendwie sehr aktiv war.
Aber weißt du, ob die aktuellen Schauspieler für den Doctor Who Einfluss auf die Rolle haben, oder ist es schon immer ein Drehbuch?
Ja, und dann? Die haben auf jeden Fall Einfluss. Ich glaube, ich mache erstmal so ein bisschen durch und dann erzähle ich da was zu.
Okay, dann machen wir das so.
Ich notiere es vielleicht. Ja, genau. Okay, also John Pertwee. Dann kommen wir zum vierten Doktor, gespielt von Tom Baker. Das ist auch der so von 84 bis 1981, ich sag 84, stimmt gar nicht, von
74 steht hier.
Ja, 74, genau. Bis 1981 Doktor war. Und es ist auch so der, wenn man so in Amerika sich umhört, wenn man Doctor Who sagt, das ist so der, den man am meisten irgendwie da erkennt. Also ich glaube, bei Simpsons, wenn da irgendwie Doctor Who auftaucht, dann ist es meistens dieser Tom Baker-Doktor mit einem extrem langen Schal und so einem Hut auf. Und das ist so quasi so der ikonische Doktor, an dem werden alle anderen irgendwie gemessen.
Jetzt muss ich wieder blöd fragen, Doctor Who taucht bei den Simpsons auf?
Ja.
Ist mir.
Es gibt auf jeden Fall eine Folge, die auf irgendeiner Comic-Messe oder so steht, da sitzt er irgendwo im Hintergrund, und es gibt auch ich weiß nicht genau, in welchen Situationen das alles ist, aber es gibt genauso, ich glaube, 2, 3 Folgen, wo irgendwo dann am Rande Doctor Who erwähnt wird. Das ist genauso wie halt irgendwo manchmal Chewbacca oder sowas auftaucht.
Den kenne ich wiederum aus.
Ja, ja.
Aber ich gucke auch, wenn überhaupt, nicht mehr momentan, und dann ist es schon ewig her und das kann schon sein, dass einem das vorbeigeht. Wieder unterbrochen.
Ja, genau. Der Fünfte. Macht ja nichts. Der Fünfte, Peter Davison. Extremer Gegensatz zu Tom Baker, war bis dato der jüngste Schauspieler, der den Doktor gespielt hat und war, ja, manche sagen, ein bisschen weichlicher, rannte die ganze Zeit in so einer Cricket-Uniform rum und hatte eine Stange Sellerie am Revers, wo man auch erst in seiner letzten Folge dann mitbekommen hat, warum er die überhaupt dabei hat, und war mehr so ein Teamplayer, könnte man sagen. Also wo vorher so Tom Baker immer so der Einzelgänger war, hatte dann Peter Davison dann so ein paar Companions, mit denen er die ganze Zeit zusammengearbeitet hat, weil das wirkte, also war halt so ein extremer Gegensatz zu dem, was vorher war.
Darf ich noch eine Frage wieder stellen? Wenn ich jetzt sage, okay, ich kenne jetzt Tom Baker, ich kenne jetzt Peter Davis und ich möchte jetzt von ihm mal schauen, wie er als Doktor gespielt hat. Wonach suche ich dann? Außer, dass ich jetzt in die Wikipedia gehen könnte und gucken, okay, die und die Folgen sind das, oder gibt es da irgendwie Handlungsstränge, wo ich dann die DVDs bei Amazon kaufen kann oder mir die Folgen halt anschauen kann?
Guck wirklich, Wikipedia ist vielleicht ein guter Anfang. Da stehen die ganzen Schauspieler und da sind auch die ganzen Folgen, in denen sie mitgespielt haben, sind halt da. Und da kann man halt quasi gucken, welche Folgen es davon auf DVD gibt. Man könnte es natürlich sagen, ohne dass ich jetzt Werbung für den anderen Podcast
mache. Mach.
Aber der WhoCast hat halt mal eine Ausgabe gehabt, wo sie quasi empfohlen haben, hey, wenn ihr jetzt euch was mit Tom Baker angucken wollt, dann kauft euch diese DVD. Also bei Tom Baker ist zum Beispiel die Folge City of Death, weil die einfach herrlich ist und die ist auch noch geschrieben worden von Douglas Adams. Also Douglas Adams sagt einem vielleicht was.
Per Anhalter durch die Galaxie.
Galaxis, genau. Der war halt eine ganze Staffel lang, war der Script-Editor von der Serie, und das merkt man dieser ganzen Staffel auch an. Aber diese Folge ist wirklich ein Highlight, bei der man sich einfach wegschmeißt und wo man so ein gewisses Gefühl für das klassische Doctor Who bekommt.
Man muss vielleicht nochmal am Rande nochmal kurz was zu dem Sendeschema von den alten klassischen Folgen sagen. Wenn man jetzt sagt, eine Folge, war das damals so, dass es immer aus 4 Teilen bestand. Es wurde immer im Wochentakt gesendet und jede Woche kamen 20 Minuten. Und in der Regel war es halt so, dass eine abgeschlossene Geschichte quasi aus 4 Episoden bestand meistens. Manchmal waren es auch mehr, manchmal waren es 10, manchmal waren es auch, glaube ich, nur 2 oder so. Aber es waren halt immer Mehrteiler, es zog sich immer über mehrere Wochen. Und so hat man dann immer innerhalb von 4 Wochen hat man dann eine komplette Geschichte. Und wenn man jetzt heute eine klassische Folge auf DVD kauft, ist es dann so, dass man dann quasi diese 4x20 Minuten auf einer DVD hat.
Also quasi eine komplette Geschichte.
Halt. Also quasi ein Film. Ich habe gerade mal nebenbei so ein bisschen gegoogelt und das wirkt halt dann so, wenn ich hier so Sachen bekomme, Robots of Death oder irgend sowas, das sieht aus wie ein großer Film, Spielzeit, so 96 Minuten.
Das ist auch so ein bisschen nochmal so das Konzept von Doctor Who, das hat Steve Moffat letztens sehr schön gesagt. Im Endeffekt, wenn du eine tolle Idee für Doctor Who hast, dann weißt du, dass es eine gute Idee ist, wenn du denkst, okay, ich habe jetzt für immer diese Idee für diesen Film verbraten. Das ist eine gute Idee für Doctor Who, das ist halt, du kommst halt in, egal wo du hinkommst, du musst ja gewisse Figuren etablieren und das ist ja im Endeffekt bei jedem Film so. Ja, genau. Okay. Ich mach mal weiter. 6. Doktor, Colin Baker, der Doktor, wo der Schauspieler hinterher selber gesagt hat, er war froh, dass er dieses Kostüm anhatte, weil er war der Einzige, der es nicht sehen musste. Das ist so eine Art Flickenteppich, könnte man schon fast sagen. Und der war auch so allgemein, so von dem, was im Fernsehen lief, ist er, glaube ich, immer noch mit der unbeliebteste Doktor, weil er auch anfangs so ein bisschen fies ist und und er hat auch so ein bisschen darunter gelitten. Das waren dann halt die 80er. Dann haben sie doch sehr viele trashige Monster gehabt. Es sah zum Teil wirklich, da gibt es sehr viele Geschichten, die sehr lächerlich sind.
Also war so eher Richtung Special Effects in Anführungszeichen als eigentlich Handlung oder was?
Nein, also die Special Effects waren schon vorher immer da, nur man hat halt dann auf einmal so richtige Wabbelmonster. Also was man halt sich so als trashiges 80er-Jahre-Monster vorstellen kann.
Okay.
Ja, dann haben wir den 7. Doktor. Sylvester McCoy.
Ein zweiter Lieblingsdoktor.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist auch so.
Einzuwerfen.
So unter den deutschen Fandom ist, glaube ich, so einer der mit der beliebtesten Doktoren. Das ist auch wieder so was kleinerer, der dann auch so mit so einem Fragezeichen Schirm rumrannte. Aber der hat halt so diese Eigenschaft, der kam wohin und wusste, was abgeht und hat dann quasi seine Feinde und seine Freunde so gegeneinander ausgespielt, dass es halt für ihn hinterher zum Erfolg lief. Und der war auch wirklich ein sehr, sehr düsterer Doktor. Dann ging die Serie leider 89 in Pause und dann gab es halt für einen Abend im Jahr 1996 Paul McGann als achten Doktor in einem Film, der auch immer noch zu kaufen ist. Es wird dann so Doctor Who the Movie angepriesen. Den kann man sich auf jeden Fall auch mal holen. Die Geschichte ist nicht besonders großartig, aber ist auf jeden Fall ganz gut, um mal so einen Eindruck von einem Doktor zu bekommen.
Und war das als Kinofilm gedacht?
Nee, Pilotfilm quasi.
Das war ein Pilotfilm, der ist nie weiter entwickelt worden, dann, oder
wie? Ja, genau, das war Koproduktion von BBC und Fox America. Und die wollten halt quasi einen Pilotfilm machen. Und wenn er gut ankommt, dann wollten sie eine Serie draus machen. Aber auf der BBC lief der, glaube ich, relativ gut. Nur in Amerika wollten halt keiner sehen.
Was glaubt ihr, wie stark der Einfluss ist? Also ich meine, ich bin ja davon ausgegangen, wie gesagt, als einer, der halt nicht so in der Materie drin steht, dass wenn ich Doctor Who höre, ich davon ausgehe, dass das eine englische Serie ist. Das heißt also, dass der Markt primär auch England ist. Oder Großbritannien ganz allgemein. Warum legt man dann doch so viel Wert auf den amerikanischen Markt? Habt ihr da eine Erklärung dafür oder irgendeine Idee?
Da gibt es halt das meiste Geld.
Also es ist dann wirklich nur die weitere Vermarktung?
Ja, glaube ich schon. Weil das bedeutet ja auch, dass man jetzt als britische Serie haben sie auch nur ein gewisses Budget, was sie schon ziemlich gut einsetzen. Aber man merkt halt in manchen Situationen halt doch, okay, jetzt lief die Folge die ganze Zeit nur an diesem Standort. Das hätte in einer amerikanischen Serie wäre das anders gewesen, weil die einfach mehr Geld zur Verfügung haben. Und wenn man jetzt natürlich das irgendwie rechtfertigt, ja, in Amerika gucken es aber auch so viele, dann gibt es halt noch so und so viel mehr Geld. Ich glaube, das beste Beispiel ist, Torchwood ist so eine leichte Ableger-Serie von Doctor Who. Liefen auch, glaube ich, die ersten drei Staffeln auf RTL 2 oder so, ich weiß es jetzt gerade nicht.
Ja, genau.
Und da ist es jetzt so, dass die vierte Staffel wird dann eine Koproduktion zwischen BBC und dann dem amerikanischen Sender Stars sein. Und dann auch mit amerikanischen Schauspielern, die dann noch zu den britischen Schauspielern hinzustoßen. Und dann auf einmal hat man einfach auch ein bisschen mehr Geld zur Verfügung und kann halt auch ein bisschen mehr was bieten. Ich denke mal, dass man sich auch versucht, ein bisschen jetzt den amerikanischen Markt zu erschließen. Jetzt gerade die erste Folge, also die ersten zwei Folgen der neuen Staffel von Doctor Who, die halt an Ostern, also am 23. April, dann starten wird, spielen dann halt auch in Amerika, weil man einfach auch mal so ein bisschen, ja, ich sag mal, die Flügel ausbreiten möchte. Sagen wir, passt, glaube ich, am besten.
Sven, woran, also siehst du das ähnlich oder glaubst du, dass das jetzt immer stärker kommt, dass die Briten sozusagen auf die Amis achten, wie da die Quoten laufen oder dass die quasi da so eine gewisse eine Selbstständigkeit aufgeben oder ist es einfach mehr so ein globales Projekt geworden, Doctor Who?
Ich denke mal, das ist schon ein neueres Phänomen. Also bei den neueren Serien ist das jetzt definitiv so. Aber ich denke mal auch, dass das auch mit daran liegt, dass die Amis jetzt auch mehr auf die britische TV-Welt aufmerksam geworden ist. Ich meine, das sieht man ja immer wieder an diesen US-Remakes, die jetzt immer wieder gemacht werden von britischen Serien, sei es jetzt, weiß ich nicht, Life on Mars oder irgendwas anderes. Ich glaube, die Amis sind jetzt langsam auf den Trichter gekommen, dass auch in Europa bzw. in England also gute TV-Serien produziert werden. Und das ist jetzt, denke ich mal, ein neueres Phänomen, was jetzt so in den letzten Jahren aufgetreten ist.
Fabian, du hast gerade gestöhnt bei Life on Mars.
Ja, wer das Original kennt und wer
natürlich
das amerikanische Remake gesehen hat,
ist natürlich kein Vergleich, ist natürlich ganz böse, aber...
Ja, weil mehr Geld heißt ja nicht unbedingt immer, dass die Qualität auch besser wird. Ja. Aber also ich Doctor Who ist einfach ein britisches Format und das wird man auch, glaube ich, nie nach Amerika großartig verkaufen können, weil man diesen 96er-Piloten merkt man einfach an, dass der zu sehr amerikanisiert wurde. Der Doctor Who ist einfach britisch, das braucht einen britischen Autor, das braucht einen britischen Schauspieler. Im Endeffekt, was glaube ich auch sehr gleich ist, ist so wie James Bond. Also James Bond könnte nie von einem Amerikaner gespielt werden. Ganz einfach.
Das ist halt auch so eine typisch britische Ikone, ne?
Ja, genau.
Das funktioniert halt nicht in Amerika.
Ja. Gut, hatten wir alle Doktoren durch? Nein, noch nicht.
Ne? Nee, das waren ja die ersten acht.
Das waren die ersten acht. Und wir haben elf.
Genau, wir haben dann nämlich ab 2005 haben wir für genau 13 Folgen Christopher Eccleston als der neunte Doktor. Dann ein, ich sag mal, leicht Kriegsveteran-Doktor, der sehr viel Schmerz verkraften musste. Dann haben wir den 10. Doktor David Tennant.
Jetzt mal ganz blöde Frage. Christopher Ecclestone hat nichts mit Bernie Ecclestone zu tun, oder?
Das ist ja Bernie Ecclestone mit Stein am Ende. Ach so. Und Christopher Eccleston.
Ach, fehlt das E am Ende noch.
Genau, dem fehlt das E am Ende noch. Also nichts miteinander zu tun.
Ein enterbter, was auch immer.
Ausgestoßen. Nee, glaube ich jetzt auch nicht.
Aber nee, hätte sein können.
Es nicht. Man weiß es nicht. Nee. Ja, genau. Und dann der 10. Doktor, David Tennant, ist, glaube ich, so der, wenn man so mit über die Jahre, jetzt im letzten Jahr in Doktor gekommen ist, ist so der bekannteste. Das ist so, da wurde es auf einmal die ganze Serie so ein bisschen soapig, hat man so ein bisschen das Gefühl, weil es war auf einmal so ein Schönling, mit dem dann alle was anfangen konnten. Und der war dann auch noch so lustig und hach und... Ja, genau. Das ist, kommt jetzt gerade so ein bisschen persönliche Wertung von mir rein. Es tut mir leid.
Also eher negativ, weil ich muss sagen, vom Gesicht großen, her sehr sympathisch, ne?
Ja, aber im großen, breiten Fandom ist halt eigentlich, also der ist okay, aber das Problem ist dann halt irgendwie, es sind sehr viele Leute dann wegen ihm zu der Serie gekommen, die dann auch nur ihn sehen wollten. Und jetzt, als dann der Wechsel war von David Tennant auf den 11. Doktor Matt Smith, haben die alle gesagt, boah, der Neue ist echt doof, ich will meinen alten Doktor wieder haben. Und da merkte man halt schon, okay, die sind jetzt nur hingegangen, weil der Typ so schön aussah und so. Die haben nichts mit Doctor Who zu tun, die wollten nur den Schauspieler sehen.
Gibt's das ja, immer? Sven, also
ich wollte nur sagen, es gab da also beim 10. Doktor, da gab es da so eine leichte Zielgruppenverschiebung bei Doctor Who. Also da, ich sag mal, wurde nicht mehr so die, ja, es wurde schon die breite Masse angesprochen, aber mehr so, wirklich so die breite Masse und so. Die alten Fans wurden so ein bisschen abgestoßen zu der Zeit, sage ich mal, die so ein bisschen das klassische Element in Doctor Who liebten, also die wurden da so ein bisschen vergrätzt, glaube ich, zu der Zeit.
Aber was glaubst du, was ist die breite Masse dann, also die breite Masse der alten Fans gewesen früher, also was, oder wo unterscheiden die sich zu neueren?
Ich sag mal, angesprochen bei den neueren Folgen waren dann eher so die Teenager, vor allem die weiblichen Teenager zwischen 16 und 20, sage ich mal, und die breite Masse von damals, sage ich mal, das war schon mehr so die ganze Familie, also da konnten die Kinder was mit anfangen, da konnten die Erwachsenen was mit anfangen, ja, in den letzten Jahren war es dann, würde ich sagen, mehr so auf die Teenager abgezielt.
Also eher Richtung Zielgruppe orientiert.
Fabian?
Ja, also man kann so sagen, ich schreibe jetzt momentan auch gerade Magisterarbeit so ein bisschen über das Thema, über wenn Autoren wechseln. Und das fand ich sehr auffällig, weil ich mir auch nochmal diese erste Folge unter Russell T. Davies angesehen habe. Und es ist so, vom Gefühl her ist es nicht Doctor Who, sondern es ist eine Familien-Soap-Drama-Serie, wo dann der Doktor reingefügt wurde. Und so war auch so ein bisschen das ganze Zeit so das Gefühl, dass man versucht hat, ziemlich viel Drama reinzubringen, aber dann auch so mit dem Doctor Who-Element. Und wenn man sich jetzt dann die erste Folge unter Stephen Moffat anguckt, das war dann wieder so richtig Doctor Who, wo interessante Figuren reingeschmissen wurden, mit also viel mehr auf den Doktor als dieses Alien fokussiert und der sich auch total unmenschlich verhält. Also der gibt es am Anfang diese Szene, wo er dann die ganze Zeit was essen möchte und das schmeckt ihm aber nicht und er schmeißt das dann durch die Gegend, also wirklich wie fast wie ein Bekloppter. Und vorher hatte man so einen Doktor, der eigentlich ein Alien ist, aber sich doch total wie ein Mensch verhält, was eigentlich ja soapig war.
Jetzt nochmal zwei Fragen für die Neuen. Die eine, also für die Neuen, die Doctor Who nicht kennen. Ja. Zum einen Richtung Wissenschaft, weil du das gerade so ein bisschen angesprochen hast mit deiner Magisterarbeit. Glaubst du, dass das echt eine gezielte Wendung des Themas Doctor Who ist, dass man sagt, man will das halt irgendwie anders aufbereiten, auch von diesem wegen mir altbackenden bisherigen Schema losgelöst und neu orientiert, dass du sagst, okay, mehr Kitsch und auch mit Doctor Who, aber irgendwie doch was anderes? Oder ist das eher Zufall, dass man sagt, okay, das ist die Entwicklung der Zeit, die das mit sich bringt?
Das ist einfach, ich sag mal, die Vision eines Autors, wie er dann auf der einen Seite Doctor Who als Kind mochte. Also das war halt bei Russell T. Davies so, das hat er immer so erklärt. Aber dann auch was schreiben möchte und dann halt auch gesagt hat, okay, ich interessiere mich aber dafür und dann halt dieses Doctor Who seiner Kindheit mit dem, was er so gerne schreibt, dann irgendwie verbunden hat. Und das wirkte halt zum Teil wirklich, es gibt einfach diese Momente, die einfach total soapy sind.
Hm. Also er war wahrscheinlich der Typ, der als Kind gesagt hat, okay, ich mag lieber so in Anführungszeichen Herzschmerz statt hier Star Wars Action und deswegen schreibt er dann lieber Doctor Who in die Richtung.
Man könnte es jetzt sagen, wenn man sich so die Biografie von ihm anguckt, er hat Queer as Folk hat er halt losgetreten. Das war halt auch so eine, ja, doch sehr aufreibende, ja, Schwulenserie, könnte man so sagen, wo er so über seine eigene Vergangenheit ein bisschen geschrieben hat, wo es halt auch hauptsächlich darum ging, Drama, zwischenmenschliches Drama. Und das kommt bei Doctor Who während der Jahre, die er so schreibt, kommt das auch durch. Mhm. Aber ich glaube, wir driften gerade zu sehr in so eine Kritik ab.
Ja, nee, muss mit rein. Also es soll ja ziemlich breit sein und man kann ja auch vorspulen. Das ist beim Podcast überhaupt kein Problem.
Ja, ja.
Mal noch eine andere dumme Frage, wie gesagt, für Neulinge an Sven. Habe ich das gerade richtig mitbekommen? Doctor Who ist ein Alien, sprich Außerirdischer. Oder habe ich das gerade irgendwie...
Genau, Doctor Who, also der Doktor... Er bezeichnet sich ja selbst nur als den Doktor, wird von allen nur der Doktor genannt. Er hat doch einen wirklichen Namen, den allerdings keiner kennt. Der ist bis jetzt noch nicht bekannt gemacht worden. Aber der Doktor ist ein Außerirdischer, ein sogenannter Time Lord vom Planeten Gallifrey.
Gibt es dann immer noch andere Time Lords, die bei Doctor Who mit auftauchen? Weil so dunkel habe ich in Erinnerung, dass es da immer noch Leute gibt, die interveniert haben oder so. Oder täusche ich mich da
genau.
jetzt?
Genau, also es gibt immer mal, gerade bei den klassischen Folgen war es so, dass es immer mal Folgen gab, die auch dann auf seinem Heimatplaneten spielen. Es tauchen immer wieder andere Timelords auf, manche, die als Verbündete auftreten, manche, die als Gegner auftreten. Und gerade jetzt bei den neuen Folgen, so in der vierten Staffel gab es dann auch nochmal so das große Comeback, sag ich mal, der Timelords, ein kurzes Comeback, aber ja, also die tauchen halt auch auf, die anderen Timelords.
Ja, wobei jetzt aktuell könnte man sagen, offiziell ist es jetzt so, dass er der Letzte ist. Es ist so,
genau.
So ein bisschen jetzt diese dramaturgische Wendung. Deswegen habe ich vorhin auch Christopher Eccleston als so ein bisschen Kriegsveteran dargestellt, weil es wird dann so gesagt, dass zwischen in der Zeit, wo halt nichts war, gab es halt den sogenannten Time War, wo halt alle Time Lords bis auf ihn gestorben sind. Und wie das dann mit der in der Serie weitergehen wird, das kann ja dann quasi jeder Schreiber wieder für sich selber auslegen, dass er dann sagt, ach, die haben doch da und da überlebt oder anderweitig, und kann man doch sehr gespannt sein.
Also grundsätzlich ist immer alles möglich und nichts genau. unmöglich, weil ich halt in den Zeiten vor und zurück und immer noch was Neues reinschreiben kann. Macht das den Reiz aus, dass so eine Serie halt auch so in gewisser Weise unberechenbar ist?
Ja.
Ja, definitiv. Also ich finde, genau das ist das, was für mich den Reiz ausmacht. Also gerade so dieses, die Tatsache, dass bei Doctor Who mehr oder weniger alles passieren kann. Also man hat da so eine ungeheure Genrevielfalt in der Serie. Man hat halt, zum einen ist es halt ausgelegt, sage ich mal, im Wesentlichen als Science-Fiction-Serie, aber man hat halt auch eine Abenteuerserie, eine Mystery-Serie, man hat Comedy-Elemente, Horror-Elemente, man hat Romantik-Elemente, und im Grunde kann man mit Doctor Who, sage ich mal, mehr oder weniger alles machen. Man hat unheimlich viele Freiheiten. Es wurde schon viel erzählt im Laufe der Jahre, aber ich denke mal, man kann immer noch jede Menge Neues erzählen. Also das Ganze ist so ein bisschen unerschöpflich, finde ich. Also ich finde, genau das macht für mich den Reiz aus an der Serie.
Ja, es ist halt wirklich reizbar, was halt auch viele, ja, ich sag mal, doch bekannte Autoren irgendwie auch auf einmal anzieht. Also wir haben halt, ich habe vorhin schon erwähnt, Douglas Adams hat halt schon geschrieben, dann Stephen Moffat ist für mich eigentlich einer der besten Autoren, die es momentan gibt. Ende des Jahres kommt ja von Steven Spielberg und Peter Jackson dieser Tim und Struppi-Film raus. Mhm. Und so das Drehbuch hat Stephen Moffat geschrieben. Das ist zwar jetzt im Nachhinein noch mal ein bisschen überarbeitet worden, aber das ist sein Drehbuch. Das darf man auch gespannt sein. Dann gab es jetzt letzte Staffel, gab es eine Folge, die von Richard Curtis geschrieben wurde. Ist ja auch bekannter britischer Autor und Regisseur inzwischen auch. Also die ganzen Für Hochzeiten ein Todesfall und so, die Filme kennt man ja. Auch eine, ich glaube, eine der besten Folgen, die es überhaupt gab. Und jetzt in der kommenden Staffel hat es eine Folge von Neil Gaiman geschrieben worden. Auch bekannter Science-Fiction-Comic- und so weiter Autor.
Also relativ große des ja, englischen Filmgeschäfts sozusagen, die da schreiben und dafür schreiben. Ich glaube, es ist eine gewisse Auszeichnung eigentlich auch für alle Autoren, die da ran dürfen, oder? Glaubt ihr, dass da lange gesucht werden muss, bis sich einer bereit erklärt, quasi für Doctor Who was zu schreiben?
Also bereit erklären möchte ich nicht sagen, weil man sieht ja, es gibt ja halt, ich habe ja schon gesagt, es gibt in dieser Zeit, in der Doctor Who halt eben nicht im Fernsehen lief, fand es ja auch in Form von Büchern statt und in Form von Hörspielen. Und die Hörspiele gibt es ja heute immer noch, dass halt die Schauspieler der alten Doktoren halt neue Hörspiele aufnehmen. Und dann gibt es halt auch zig Leute, die dafür immer wieder neue Geschichten schreiben. Die stehen quasi nur in der Schlange, dass sie eine dieser 13 neuen Folgen, oder nein, 14 sind ja 13 Folgen plus Christmas Special jedes Jahr, schreiben dürfen. Und ja, wirklich, die stehen Schlange. Man muss quasi nur auf die Straße gehen und sagen, hast du eine Idee für eine Doctor Who-Geschichte?
Du hast mir quasi die nächste Frage aus dem Mund genommen, sozusagen. Üblicherweise kenne ich es ja aus England, dass alle Serien, die ich so gucke, diese 6-Folgen-Format haben. Das ist bei Doctor Who dann doch ein bisschen anders.
Ja, wir haben im Endeffekt 14 Folgen im Jahr, habe ich eben gesagt. 13 Folgen sind so eine Staffel und dann meistens noch das Christmas-Special, das ist so BBC-Tradition, das ist halt so um Weihnachten nochmal von manchen besonderen Serien nochmal so eine Weihnachts-Special-Edition-Folge gibt.
Und jede Folge geht dann 40, 45 Minuten lang oder ist kürzer oder eine Stunde sogar?
Eine Stunde war, glaube ich, jetzt immer das Christmas-Special. Ansonsten so 45 Minuten ist so der Dreh- und Angelpunkt. Also es kann auch mal ein bisschen länger, ein bisschen länger sein. Also letzte Staffel war es dann so, diese Eröffnungsfolge, diese erste Folge mit Matt Smith als Doktor war eine Stunde und die letzte Folge der Staffel war auch irgendwie 10 Minuten länger als sonst. Aber ansonsten 45 Minuten ist gute Orientierung.
Dann hattet ihr ja am Anfang schon erwähnt, dass ich vom Raphael von dem Doctor Who Podcast heute mal reingehört hatte, wieder mal seit lang. Jo. Und festgestellt, dass ich nach einer gewissen Zeit festgestellt habe, dass es da eigentlich gar nicht um eine aktuelle Folge von Doctor Who im Sinne von TV-Ausstrahlung ging, sondern um ein Hörbuch. Und das hast du gerade ja angedeutet, das Universum ist ja da relativ breit gefächert. Kurze Frage an Sven, konsumierst du nur die Filme oder bist du auch ein Freund der Bücher, der Hörspiele, der selbst Comic gibt es ja da?
Die Bücher habe ich zum Teil einige gelesen. Da ist das Problem bei den Büchern ist, dass sie heutzutage, also die älteren Bücher, sage ich mal, die sind heutzutage nur noch schwer zu bekommen. Es gibt natürlich immer noch neue Bücher, auch mit den neuen aktuellen Doktoren, aber ich sag mal, die sind so ein bisschen mehr an die jüngeren Generationen angelehnt, mehr so für Kinder und für, ich sag mal so, zwischen 10- und 15-Jährige. Aber die Bücher habe ich noch nicht so viele von gelesen. Wie gesagt, die sind momentan ein bisschen schwierig zu bekommen, die klassischen Bücher. Die Hörspiele, die höre ich schon ganz gerne. Da bin ich momentan noch dabei, die durchzuarbeiten. Da gibt es momentan, glaube ich, auch schon fast 150, glaube ich, oder Fabian? So um den Dreh.
Frag mich nicht, ich habe mir schon lange keins mehr gekauft.
Ja, aber ich auch nicht. Aber ich bin momentan dabei, die durchzuarbeiten. So die ersten 30 habe ich mir jetzt mal angehört. Sind sehr gut, sind sehr zu empfehlen. Also Hörspielfans kann man die wirklich sehr ans Herz legen, sind äußerst aufwendig produziert mit sehr guten Sprechern. Wie gesagt, also teilweise, was heißt teilweise, immer mit den Originaldoktoren, also die Doktoren,
5 bis 8.
5 bis 8, genau. Die, ja. Die sprechen dann jeweils verschiedene Folgen und dann jeweils auch mit ihren Begleitern, die sie in der Serie hatten, teilweise mit neuen Begleitern. Und das Ganze wird dann untermalt mit großartigem Soundtrack, super Special-Effekten im Hintergrund und im Grunde hat man dann wirklich eine Fernsehfolge für die Ohren, also wenn man das Bild weglässt, also man hat wirklich eine sehr aufwendig produzierte Hörspielfolge. Kann man also wirklich sehr empfehlen.
Wo kann ich die kaufen, die Hörspiele? Bei iTunes oder hat BBC da irgendwie einen extra Online-Shop?
Also
oder
iTunes irgendwas? Weiß ich nicht, die werden produziert von Big Finish, die Firma heißt Big Finish und die lassen sich zum einen über halt die Seite von Big Finish bestellen, bigfinish.com, ansonsten über play.com, die verkaufen die auch. iTunes weiß ich nicht genau, da habe ich noch nicht nachgeguckt.
Also ich empfehle da wirklich dann über bigfinish.com, kann man sich anmelden, kann man dann per Kreditkarte, kann man sich die Dinger wunderbar bestellen und die haben dann halt auch den Vorteil, man kann sich die da dann nur als MP3-Download kaufen oder halt auch als CD, das dauert dann halt so eine Woche, bis es dann da ist. Und wenn man sich halt die CD bestellt, dann bekommt man automatisch noch den MP3-Download kostenlos dazu. Also man kann sich quasi dann als CD bestellen, die kommt dann irgendwann und man hat es aber schon 2 Wochen lang gehört oder so. Aber preislich ist das allerdings so ein bisschen, da muss man schon 18 Euro für so ein 2-Stunden-Hörspiel ausgeben. Also da ist dann meistens so eine klassische DVD noch günstiger. Aber muss man halt wirklich dran denken, die produzieren da 2 Stunden mit Sprechern und allem möglichen, ja, es geht ins Geld, sagen wir es mal so.
ist nur für die Hardcore-Fans.
Nein, nicht unbedingt Hardcore. Es ist einfach, wenn man daran Interesse hat und das Geld hat, man kann sich auch ein Abo für ein Jahr bestellen, das kommt ein bisschen günstiger. Aber ja, man muss sich, glaube ich, erstmal ein bisschen reinhören und wenn man dann erkennt, dass es wirklich auch da tolle Geschichten sind, vor allem wenn man dann die alten Doktoren irgendwie mag. Also ich habe vorhin auch gesagt, hier im siebten Doktor, da bestelle ich mir irgendwie jedes Hörspiel von Fünfter Doktor finde ich nicht so toll, da bestelle ich mir jetzt nicht jedes Hörspiel, sondern nur wenn irgendwie gesagt wird, okay, das ist wirklich ganz besonders gut. Und ja, so ungefähr.
Wer da aber ein bisschen mehr erfahren will, also was die Qualität der Hörspiele angeht oder den Inhalt angeht, der kann ja bei Doctor Who Cast einfach mal vorbeischauen. Die haben, ich weiß nicht, ob alles, aber relativ viel auch schon besprochen und rezensiert sozusagen.
Ja, die sind auch ein Jahr zurück.
Ihr seht, es ist anscheinend eine ganze Menge Zeugs, was man da hören kann. Nochmal ganz kurz an Fabian. Aber es ist schon immer ein Stück, also mal ein Puzzlestein aus dem großen Doctor Who-Universum. Also es ist nicht vollkommen losgelöst irgendwie, wie manchmal so Spin-offs, die dann mit der eigentlichen Handlung überhaupt nichts zu tun haben. Das ist schon so ein bisschen eingepasst.
Also ich würde es nicht sagen, dass es irgendwann mal in der aktuellen TV-Serie einen Punkt geben wird, wo man auf ein Hörspiel eingehen wird. Das wird nicht vorkommen, aber es gibt halt dann doch immer, dass in den Hörspielen dann irgendwelche Sachen aus der Fernsehserie dann aufgegriffen wird oder dann so am Rande erwähnt wird und so. Das ist schon, muss ich das quasi auch so vorstellen, es gibt ja dann zwischen diesen alten Geschichten in der alten Serie, gab es halt dann immer so gewisse Zeitpuffer. Und die im Endeffekt haben sich die Schreiber von diesen Hörspielen gesagt, okay, dazwischen muss ja auch irgendwas passiert sein. Und da setzen sie quasi dann immer dann die Geschichten an. Also wenn halt, weiß ich jetzt nicht, was ein tolles Beispiel wäre. Ja, also man kann das irgendwie immer einfügen.
Also quasi so eine Transition so von einer Staffel zur nächsten, genau. So ein bisschen und ein bisschen ausgeholt und ausgeschweift.
Ja.
Kommen wir jetzt zum 11. Doktor und das ist den einzigen, den ich jetzt noch aktuell wirklich gesehen habe durch das Weihnachtsspecial. Und der 11. Doktor, Fabian, heißt?
Matt Smith.
Genau. Wie kommt der bei euch an? Ich meine, der ist ja nun auch schon seit der vierten Staffel oder Ende der vierten Staffel mit dabei, oder vierte, fünfte, ne?
Ja, also vierte Staffel hat ja offiziell, also nein, sagen wir mal, seit Silvester, vorletztes Silvester, also auf 2010 ist er dabei.
Und was für eine Art von, sagen wir mal so, Anne-Marie gefällt er ja, würde ich einfach mal so behaupten, ne? Ist ja so ein bisschen doch netter, meinst britischer.
Meinst du das jetzt optisch?
Oder ja, optisch auf alle Fälle. So. Na, und als Schauspieler ja. Bestimmt auch. Und wenn Anne-Marie was anderes meint, muss es halt in die Kommentare schreiben, dass es was anderes meint. Aber ich unterstelle hier jetzt einfach mal.
Ja, klar.
Wie kommt der bei euch so an als 11. Doktor? Ist das einer, der gut oder der gut ins Konzept passt oder hat auch so eher Sparten Doktor?
Um das ich lasse Sven mal den Vortritt, weil ich glaube, ich kann mal gleich wieder einigermaßen ausholen.
Deswegen, ich glaube, Fabian kommt dann so ein bisschen in Schwärmen gleich. Aber ich kann auch schon mal ein bisschen vorschwärmen. Also ich sagte ja vorhin schon, meine Lieblingsdoktoren sind der dritte und der fünfte, der dritte und der siebte Doktor, aber ich muss sagen, der Matt Smith beginnt also langsam diesen Doktoren schon den Rang abzulaufen, weil der Matt Smith, der hat da nochmal so einen unglaublich frischen Wind in die Serie reingebracht und es macht unheimlich viel Spaß, Matt Smith in der Rolle des Doktors zu sehen, weil das Interessante bei Matt Smith ist, wie ich finde, weil er ist ein sehr junger Schauspieler, der jüngste bisher, der den Doktor gespielt hat und er schafft es unheimlich gut, diesen Kontrast da reinzubringen, also durch sein junges Aussehen, also er hat halt dieses junge Aussehen und er spielt halt diesen unheimlich alten Charakter, der schon so viel erlebt hat und diesen Kontrast bringt er unheimlich gut rüber und ja, ich weiß nicht, er hat unheimlich Enthusiasmus in der Rolle, er vermittelt einfach Spaß und es macht unheimlich viel Spaß, mit Smith als Doktor zu sehen, also mir gefällt er wirklich sehr gut, also haben sie wirklich eine gute Wahl getroffen, als sie den zum ersten Mal vorgestellt haben, war ich so ein bisschen schockiert, dass es halt wirklich so ein ganz junger Spund ist, so ein junger Schnösel, sag ich mal, aber ja, mich hat er voll überzeugt. Also ich bin ein großer Matt Smith-Fan mittlerweile.
Ich finde ihn ja subjektiv auch sehr, also typisch britisch irgendwie. Wie gesagt, ich kenne ihn nur aus diesem Weihnachtsspecial. Ich weiß nicht, wie er normal in den Serien ist. Aber da hat er mir schon sehr, sehr gut gefallen als Schauspieler. Und ich kann mir vorstellen, dass, also wenn ich ihn mir so in der Rolle anschaue, habe mir ja fest vorgenommen, Doctor Who die ein oder andere Box mal zu kaufen. Könnte mir am Ende noch einen Tipp geben. Ich weiß, das ist immer schwer, welche von den 5 Staffeln ich mir holen soll, um einzusteigen. Aber werden wir dann mal sehen. So, Fabian, ja. Dein Kommentar zu dem Neuesten.
Genau, ja, also ich glaube, ich war wie jeder, als es dann Anfang 2009 bekannt gegeben wurde, ja, Matt Smith ist der neue Doktor und dann so, ja gut, wer ist das überhaupt? Und dann habe ich mich persönlich erstmal an so eine Serie, wo er mitgespielt hat, Party Animals, die so im, im britischen Politikbereich angesiedelt war, angeguckt. Ich dachte, der Junge hat was drauf. Und dann kam immer mehr so hervor, was für ein Doktor er so wird. Und als dann diese Regeneration von den vom 10. auf den 11. Doktor passiert ist, ich war wirklich glücklich, weil der kam so richtig sympathisch rüber und dann gepaart mit diesem Humor, dem von Stephen Moffat, den man halt auch schon aus Coupling kannte, das ist ein Traumduo. Und du hast halt wirklich, wie Sven schon gesagt hat, diesen 27, 28-jährigen Schauspieler, der dann in einer Tweedjacke rumrennt, mit einer Fliege und dann auch noch so, obwohl er so jung ist, trotzdem halt alt wird. Er muss halt wirklich einen Charakter spielen, der zwischen 900 und 1000 Jahre angeblich alt ist. Und das kommt so genial rüber und dann, wie er das Dramatische spielt, wie er das Humoristische spielt. Also in der fünften Staffel gab es eine Sequenz vorm Titel, wo aus einer Torte rausspringt. Ich bin echt von der Couch gefallen, wie er das auch vom Timing herübergebracht hat. Das war wirklich so herrlich. Und dann in der anderen Folge, diese Richard Curtis-Folge, die wirklich sehr emotional war, da bist du zum Heulen gekommen, so wie er da gespielt hat in Kombination mit der Vincent van Gogh-Figur, die in dieser Folge vorkommt.
Jetzt, um nochmal ganz kurz langsam auch zum Ende zu kommen, die 6. Staffel steht quasi in den Startlöchern. Gibt es da schon irgendwas? Also in welche Richtung das gehen soll? Oder ist das immer ein ganz großes Mysterium? Also ich meine, ohne jetzt zu spoilern, das will ich ja auch nicht, aber so gibt es pro, weiß ich nicht, Staffel halt irgend so eine grobe Richtung, in die es gehen soll? Habt ihr da schon irgendwelche Anhaltspunkte oder irgendwelche Sachen gehört, die spoilerfrei sind?
Ja, also man kann erwarten, dass du so ein bisschen der Story-Arc von der letzten Staffel in der nächsten Staffel weitergeführt wird. Also es gibt da noch einige Fragen, die also in der letzten Staffel ungelöst geblieben sind. Und so wie es aussieht, werden die jetzt wohl in der kommenden Staffel halt aufgelöst werden, beziehungsweise die werden weitergeführt. Also da kann man schon mit rechnen, dass es da weitergehen wird, ohne jetzt groß was zu spoilern. Also.
Ja, ich habe jetzt vorher noch ein Interview mit Matt Smith gesehen, was er in Amerika gegeben hat, weil da haben wir jetzt auch die ersten beiden Folgen ein bisschen Pressescreening gemacht. Und da hat er halt gesagt, dass diese ganze Staffel, glaube ich, ein bisschen düsterer wird, dass man versucht, jede Figur, also den Doktor und dann seine beiden Companions, Amy und Rory, irgendwie in komplett neue Richtung irgendwie zu pushen, wie das Verhältnis zwischen diesen dreien auch behandelt wird. Also es könnte sehr dunkel werden, aber natürlich auch immer noch spaßhaft und so, aber vom ganzen Tenor her ziemlich düster. Und düster ist ja gerade so doch eigentlich immer mal ganz angesagt, sagen wir es mal so.
Wie ihr seht, Doctor Who ist ein relativ weites Feld und dieser Podcast soll auf keinen Fall den Anspruch der Vollständigkeit nehmen. Das soll einfach ein bisschen Appetit machen auf die Serie. Ihr seht, wie vielschichtig das ist. Ihr könnt überall irgendwo einsteigen und jetzt fast zum Schluss, ich weiß nicht, habt ihr noch irgendwas, Sven erstmal, was du sagst, das müsste ein angehender Doctor Who-Fan unbedingt noch wissen oder sollte er wissen, bevor er anfängt, das zu schauen?
Bevor er anfängt, das zu schauen, weiß ich jetzt nicht. Also ich sag mal, wenn man sich mit dem Thema Doctor Who befassen will, was man als Voraussetzung mitbringen soll, ist schon, dass man also so ein bisschen so den britischen Humor mag, britisches Fernsehen an sich. Und man muss auch so eine gewisse Resistenz haben vor einem, ja, ich sag mal, einem gewissen Trash-Faktor. Weil das ist etwas, mit dem man immer wieder konfrontiert wird bei Doctor Who, gerade bei den klassischen Serien. Also da darf man jetzt nicht fies sein vor schlecht gemachten Kulissen oder Gummimonstern. Also da muss man schon mit leben dann teilweise. Aber ich sag mal, das ist auch nicht das Hauptelement. Also Hauptelement sind wirklich die Storys und die machen da viel wieder weg. Und da kann man auch dann wirklich mal mit Gummimonstern oder Plüschtieren als Monster leben. Aber ich finde, gerade das macht auch den Charme der Serie aus. Also dieses etwas Trashige. Wenn man damit gut leben kann, ist man mit Doctor Who gut bedient und sollte man unbedingt reingucken.
Fabian, hast du dem noch was hinzuzufügen?
Passt eigentlich. Es geht genauso in die Richtung. Man muss einfach schon eine gewisse Affinität mit britischen Serien haben. Wenn man die nicht hat, könnte es vielleicht ein bisschen schwer werden, aber ich habe auch schon von vielen anderen Leuten gehört, die dann überhaupt nicht so den Bezug dazu hatten, dass ich mir einfach mal so gezeigt hat, so hier, schau mal, passt vielleicht und dann die waren auch begeistert. Also ich glaube, was man momentan noch ganz gut machen kann, ist, wenn man sich diese 2010er Staffel besorgt, diese erste mit Matt Smith, weil diese erste Folge auch ein sehr schöner Punkt ist, um mal so wieder einzusteigen, um mal das Gefühl für Doctor Who zu bekommen. Und ja, also das wäre jetzt so, auch weil du auch schon vorhin gefragt hast, was man sich dann mal so kaufen könnte. Ich glaube, so als allerersten Einstieg wäre so diese 2010er Staffel mit Matt Smith.
Also das wäre ja quasi die fünfte Staffel.
Genau, das ist die fünfte. Ja. Beziehungsweise die 31. wenn man von 1963 ausrechnet, aber wir wollen nicht zu kompliziert werden, ne?
Das hatte ich ganz vergessen. Du hattest am Anfang erzählt, wie viele Staffeln gäbe es nach offizieller Rechnungsart dann mittlerweile? Oder wie viele
wären? Dann würde jetzt am 23. die 32. Staffel laufen.
Mein Gott. Und welche Serie kann das von sich behaupten, dass es über, ja, seit 63 mehr oder weniger immer mal irgendwas Neues gab? Ich glaube, die wenigsten.
Ja, die Serie steht sogar dafür jetzt mit den meisten Episoden auch im Guinness-Buch der Rekorde.
Das ist eine ganze Menge. Ich glaube, wie viele Folgen gibt es mittlerweile insgesamt? Mal gucken, was die Wikipedia
ich hab's ausspricht. Letztens nachgeguckt, 236 sind es, glaube ich.
Also hier sagt, Wikipedia sagt 781 in 31 Staffeln.
Ja, okay, das sind dann die einzelnen Episoden dann gezählt. Ich habe jetzt von den Storys her gerechnet, deswegen, ja, kommt so ungefähr hin.
Sven, würdest du mir auch die fünfte empfehlen? Oder hast du noch eine, wo du sagst, wenn ich anfangen würde jetzt zu schauen, wo ich anfangen sollte?
Ja, würde ich definitiv schon sagen, weil die fünfte bietet halt nochmal einen gewissen Neuanfang. Man hat einen neuen Doktor, man hat neue Companions, also das bietet sich schon an. Ansonsten würde ich sagen, vielleicht beim neunten Doktor anfangen, bei den 2005er Folgen, auch da hat man dann nochmal diesen kompletten Reboot, sage ich mal, da hat man auch einen neuen Doktor, neue Companions, das bietet sich auch an. Also ich würde sagen, entweder bei der neuen Serie, entweder die erste Staffel oder die fünfte Staffel, bietet sich beides sehr gut an zum Einstieg.
Dann mal noch eine Frage, wie das so, der Unbedarfte, wenn ich jetzt theoretisch in der dritten anfange, von euch überhaupt nicht empfohlen, bekomme ich eigentlich pro Staffel immer mal nochmal kurz erklärt, worum es überhaupt geht? Also so einen groben Einblick, oder muss ich das dann immer schon wissen?
Die dritte ist, glaube ich, nochmal ein guter Punkt. Das war ja auch der Punkt, wo ich eingestiegen bin, quasi. Da hat man nämlich auch nochmal einen neuen Companion auf einen vorhandenen Doktor, wo dem Companion auch nochmal alles erklärt wird, was es denn mit der TARDIS auf sich hat, was ein Sonic Screwdriver ist und so weiter. Also so ein bisschen Serienhistorien Einführung passiert da auch. Wenn man jetzt, weiß ich nicht, die zweite Staffel passiert das quasi gar nicht, in der vierten Staffel auch nicht.
Also wird schon immer manchmal vorausgesetzt, man sollte schon wissen, was man schaut, obwohl es halt
so ungefähr, ja,
in sich geschlossen ist, mehr oder weniger, ist es doch schon ein größerer Bogen, der da gespannt wird über mehrere Staffeln hinweg.
Ja, also ich war am Anfang, als ich mich noch nicht so auskannte, ich war zum Teil echt verwirrt, weil dann habe ich die aktuelle Staffel gesehen, wo es dann irgendwann hieß, ja, die Time Lords, die sind gestorben und so weiter. Und dann dachte ich so, okay, dann war es wahrscheinlich immer so, guck da eine klassische Folge, wo auf einmal dann so ein Time Lord vor dem steht und ich denke so, ah, okay, jetzt bin ich doch schon verwirrt. Also es kann schon mal ein bisschen verwirrend sein.
Aber es löst sich auf, wenn man dranbleibt sozusagen.
Wenn man sich
auch ein bisschen mehr
hinterfragt, ja, genau. Also es ist jetzt nicht unbedingt eine Serie, die man irgendwie, ich sag mal, es gibt so Serien, da gehören für mich so Mentalist und CSI dazu, da kannst du einfach mal anmachen, kannst nebenbei, weiß ich nicht, die Wohnung putzen oder so und du kommst hinterher trotzdem aus der Episode raus und hast jetzt nicht irgendwie großartig was verpasst. Und bei Doctor Who, manchmal sollte man vielleicht doch irgendwie nochmal überlegen, so, habe ich jetzt auch wirklich alles verstanden oder warum meine ich das jetzt, dass es so blöd ist?
Wie ihr seht, ich hoffe mal, wir haben dem einen oder anderen doch ein bisschen Appetit gemacht. Wenn ich gut gearbeitet habe, hört ihr diesen Podcast am 22. April 2011 und ihr habt die Möglichkeit, am 23. April mehr oder weniger gleich mit der ersten Folge der sechsten Staffel Doctor Who einzusteigen.
Ja, läuft um 19 Uhr deutscher Zeit auf BBC One bzw. BBC HD One. Also wer seine Satellitenschüssel da irgendwie einstellen kann, der kann es mal versuchen.
Gibt auch diverse Ansonsten, Quellen, das über Internet zu schauen. Ich poste jetzt nicht die eine oder andere, weil ich habe festgestellt, immer wenn ich es gepostet habe, stellenweise, dann wird 14 Tage später, ging es nicht mehr.
Ja, das ist schlimm. Aber da wird sowieso bald Abhilfe geben. Es soll Ende des Jahres einen internationalen iPlayer von der BBC geben. Das heißt, dann zahlt man der BBC einen kleinen Betrag und dann kann man quasi deren gesamtes Programm sich umsonst angucken. Also nicht umsonst, sondern halt für einen gewissen kleinen Betrag. Aber momentan geht das noch nicht, aber es ist in Planung.
Also, ne? Schaut einfach mal rein und schreibt dann in die Comments zum Beispiel, ob ihr Doctor Who schon kennt, ob ihr Doctor Who mal schauen werdet. Oder, soll es ja auch sein, ob ihr noch andere Serien habt, für die ihr mal so ein kleines Special haben wollt. Ihr könnt dann auch einen Audiokommentar schon mal schicken und dann einfach mal zusehen, ob wir daraus ein Special machen und euch vielleicht als Gast, wie es mit Fabian oder Sven jetzt gelaufen ist, mal einladen. Ich muss sagen, mir hat es mit Fabian und Sven sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, Sven verzeiht es uns, dass er ein bisschen zu kurz gekommen ist, aber
nö, kein Problem.
Vielleicht bleibt es keine Eintagsfliege und wir hören und sprechen uns in einem weiteren, vielleicht nicht unbedingt Doctor Who, aber was anderes. Was guckt ihr sonst noch so, noch kurz zum Abschluss? Fabian, was sind so deine Top 3 momentan an Serien?
Top 3?
Oder sag einfach die ersten drei, die dir einfallen.
Ich habe jetzt mit The Killing angefangen. Sehr, sehr, sehr gute neue AMC-Serie.
Soll einen ganz dicken roten Faden haben, wovon ich ja ein Fan bin.
Ja, also da bin ich jetzt momentan sehr involviert drin. Ich gucke momentan zu viel. Ich habe jetzt vor kurzem endlich mal Band of Brothers geguckt. Fand ich sehr klasse. Und ja.
Okay, dann deine Top 2 halt. Band of Brothers und The Killing momentan, auch wenn die ganz neu ist.
Ja.
Sven, was sind deine momentan Top 3 oder Top 2 oder Top 1, wenn du nicht so viel hast?
Ja, bei aktuellen Sachen komme ich momentan nicht so wirklich viel dazu, da reinzugucken. Also momentan von den aktuellen Sachen gucke ich noch Dexter und Breaking Bad, da bin ich noch relativ auf dem aktuellen Stand. Ansonsten bin ich großer Fan von so klassischen Sachen wie Akte X oder beim Comedy-Bereich Seinfeld. Das sind so meine Top-Lieblingsserien, sage ich mal.
Aber siehst du mal, da öffnen sich schon wieder Möglichkeiten. Wir planen nämlich hinter den Kulissen quasi schon für Breaking Bad ein kleines Special. Sven, wenn du Zeit und Lust hast, der Termin steht zwar noch nicht fest, aber du bist hiermit schon mal herzlich eingeladen.
Ja.
Und an alle Hörer, die mal einen Kommentar schicken möchten zu Breaking Bad oder irgendeiner neuen Serie, die wir unbedingt noch besprechen sollen, einfach mal auf fortsetzungfolgt.net schauen. Da findet ihr fast alle Kontaktmöglichkeiten. Wir sind auf Twitter, @diefortsetzung, glaube ich jedenfalls, oder auch nicht. Ich vergesse es immer wieder. Ist aber alles auf der
Seite. Steht ja auch bestimmt auf eurer Crew-Seite.
Wollte ich auch sagen. Da findet ihr das alles und das soll auch nicht so dramatisch gesehen werden. Aber wir freuen uns immer, wenn irgendwelche Leute auch ein bisschen Initiative zeigen und alle die Kommentare, die jemals gepostet wurden bei uns, die sind schon sehr schön und die bauen einen auf und das macht dann Spaß. Und dann könnt ihr auch mal schreiben, wie ihr Fabian und Sven empfunden habt. Ich hoffe nur positiv. Also mir ging es jedenfalls so. Ich bedanke mich bei euch zweien. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich glaube, Doctor Who steht ganz fest auf meiner Liste, neben den 10.000 anderen Serien, die ich immer schon mal gesehen haben wollte.
Aber Doctor Who lohnt sich auf jeden Fall. Also vor allem ist es nicht einfach nur eine Serie, die du mal zwischendurch guckst, weil du hast ja gerade gemerkt, da gibt es einiges, was man nachholen könnte und ja.
An Tiefgang sozusagen.
Man kann viel Zeit damit verbringen.
Aber jetzt, wo ich die Möglichkeit habe, aber das Doofe ist, ich würde schon ganz gerne die 5., 4., 6. noch sehen, aber ob ich die noch...
Ja, hast eine Woche Zeit.
Ja, ich glaube nicht, dass das also irgendwie machbar ist.
Wenn du dir heute die bei UK die Staffel bestellst, ich guck mal eben schnell, wie die preislich aussieht. Wenn man es schreiben könnte, wäre es praktisch. Ja, die gibt es bestimmt inzwischen auch für lau. Also lau ist jetzt übertrieben, aber...
Um die 20 Euro würde ich besagen, oder?
DVD oder...
DVD reicht mir vollkommen.
Da bist du bei 39 Pfund, das sind, ich sag mal, 50 Euro, kommt ungefähr hin.
Ja, ne?
Wenn du die heute bestellst, ist die mit Sicherheit übermorgen da.
Oh, dann habe ich ja noch 7 Tage Zeit. So, naja, kann ich heute ist ja, passt schon. Ja.
Und kannst ja auch Karfreitag komplett durchgucken.
Stimmt, ja, da hast ja massig Zeit. So, also... Ich bedanke mich bei euch zweien. Ich hoffe, den Hörern hat es auch Spaß gemacht. Und wie gesagt, alle Kommentare auf fortsetzungfolg.net sind immer gerne gesehen. Und lobt mir auch die zwei Gastmoderatoren. Ich hoffe, die sind beim nächsten Mal, bei einem nächsten Mal auch wieder dabei. Und dann, Einladungen gehen immer an euch raus. Dann macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
Ciao.
Tschüss. I am definitely a mad man with a box.
Haha, yeah. Goodbye, Nedworth. Hello, everything.
www.fortsetzungfolgt.net Doctor Who, diese einzelnen Staffeln, sind die dort auch auf 6 Folgen pro Staffel begrenzt? Nein. Oder ist das dann Open End irgendwie?
Nein, die haben, das ist jetzt bei dieser 6. Staffel, die jetzt läuft.
Ja. Also anfängt das am
23. Die 6. Staffel, die 6. Staffel ja in Anführungsstrichen, weil es ist ja eigentlich die 32. offiziell.
Ja.
Ja, 32. Ist es zum ersten Mal nicht so geteilt, dass sie halt gesagt haben, damit das halt nicht im Sommer dann das Finale so verschwitzt wird, zeigen jetzt im Frühjahr die erste Hälfte und im Herbst die zweite Hälfte. Ansonsten war es halt immer so, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, die 2005er Staffel lief im März an und die lief dann 13 Folgen durch.
Und gibt es da so einen festen Sendeplan? Also wie viele Folgen das ungefähr sind? Oder ist das recht unterschiedlich?
Es sind 13 Folgen. Es
sind immer 13 Folgen pro Staffel.
13 Folgen, also bei einer regulären Staffel. Dann gibt es halt noch Weihnachten, das Weihnachtsspecial. Und dann, ja, 2009 war so ein komisches Jahr, weil sie da so einen Übergang von dem einen Produktionsteam zum nächsten Produktionsteam hatten. Da haben sie dann so 4 Specials gesendet, also keine richtige Staffel, sondern so 4 Specials. Das war dann halt so ein bisschen durcheinander. Und früher war es dann so, also in diesen allerersten Staffeln, dass du ungefähr 6 große Geschichten hattest und die bestanden dann meistens aus 4 Teilern, beziehungsweise es gab halt auch mal, ich weiß gar nicht mehr, das ist glaube ich sogar ein 10-Teiler. Also damals war die Programmstruktur halt noch ein bisschen anders. Aber es ist ja jetzt mit der neuen Serie ist es ein bisschen mehr an so das US-Format angeglichen worden.